Der Bürgermeister einer griechischen Kleinstadt, der machte einen Amtsbesuch bei seinem Kollegen in Spanien, beim spanischen Bürgermeister. Und als der Grieche beim Spanier ankommt, war der mächtig beeindruckt, denn der spanische Bürgermeister, der lebte in einer großen Villa mit großem Swimmingpool und vielen Autos vorm Haus. Und der Grieche war begeistert und fragte seinen Kollegen: Mensch, wie bist du denn zu diesem Reichtum gekommen? Dann sagt der Spanier zu dem Griechen: Siehst du die Brücke da drüben? Die haben wir bei der EU beantragt. Vierspurig. Haben aber nur zweispurig gebaut. Dachte der Grieche. Zeitlang später kommt zu einem Gegenbesuch der spanische Bürgermeister, fährt zum Griechischen, und als er dort ankommt, dachte er, sieht nicht richtig, der griechische Bürgermeister, der lebt nicht nur in einer Villa, nein, der hat einen ganzen Palast aus Marmor und er hat eine Menge Angestellte, die ihrer Arbeit nachgehen, und er hat sogar einen Hubschrauberlandeplatz. Da fragt der Spanier den Griechen: Mensch, wie bist du denn zu diesem Reichtum gekommen? Da sagt der Grieche zum Spanier: Siehst du die Brücke da drüben? Der Spanier: Nein. Bei der EU beantragt. Nie gebaut. Warum lachen wir über solche Witze? Die sind ja eigentlich nicht zum Lachen. Aber warum lachen wir? Ist eigentlich ganz einfach, weil wir so eine Art Seelenreinigung damit versuchen, um irgendwie mit dieser Ungerechtigkeit klarzukommen, über die wir uns natürlich ärgern. Und weil wir das Gefühl haben, wir können da eh nichts dran ändern, haben wir eben maximal nur die Möglichkeit, das irgendwie wegzulächeln, uns drüber lustig zu machen, um es nicht zu nah an uns herankommen zu lassen. Aber ich glaube, dass wir uns gefühlt, wir sprechen ja nicht über Fakten, aber gefühlt sind wir uns alle einig. Man hat schon länger das Gefühl, die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer ärmer. Auf unsere Kosten. Und dann hört man von einer Wirtschaftskrise und dann ärgert man sich darüber, wie das denn sein kann, dass dann bestimmte Manager sich trotzdem noch die riesen Bonizahlungen einkassieren in Millionenhöhe. Wie geht das denn? Und dann merken wir schnell, naja, wenn wir eben nicht zu den oberen 10.000 gehören, dann haben wir meistens Schulden. Und wenn wir Glück haben, haben wir die am Ende unseres Lebens abbezahlt. Also, was man so das Gefühl hat, ist, dass die Schere zwischen Arm und Reich, dass sie immer weiter auseinandergeht und dass wir dieser Hilflosigkeit, dieser Ungerechtigkeit irgendwie gegenüberstehen, hilflos gegenüberstehen. Und spannend finde ich, dass die Zuhörer von damals, also das Publikum von Jesus, dass sie sich gar nicht so sehr von uns heute unterschieden haben. Denn die damals litten auch unter genau dieser Ungerechtigkeit. Dass sie das Gefühl hatten, die Reichen, die werden immer reicher und die Armen werden immer ärmer. Und zwar auf unsere Kosten. Die haben damals auch darunter gelitten. Und sie hatten auch das Gefühl, dem gegenüber machtlos zu stehen. Was soll ich denn schon dagegen machen? Und insofern ist es spannend, dass Jesus ihnen begegnet und Geschichten erzählt, weil die Geschichten sehr eingängig waren, um ihnen Hoffnung zu machen. Und zwar Hoffnung, Leute, das wird nicht immer so bleiben. Es wird ein Tag kommen, da hört diese Ungerechtigkeit auf. Denn ich habe einen Rettungsplan für euch. Ich will euch diesen Schlamassel befreien. Und so versucht Jesus durch seine Geschichten die Menschen zu ermutigen. Und er sagt dann so Aussagen zum Beispiel wie: Ich weiß ja, was ich für euch im Sinne habe. denn ich will euch Frieden geben und euch aus diesem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und ich gebe euch wieder Hoffnung. Das war eigentlich das, was Jesus versucht hat, immer wieder deutlich zu machen, vom Reich Gottes zu erzählen. Wo einmal diese Ungerechtigkeit und alles Leid, all die Belastungen dieser Welt tatsächlich ein Ende haben. Das Problem für uns heute, die wir das lesen, ist, dass das vor 2000 Jahren stattgefunden hat. Und innerhalb dieser 2000 Jahre, was ja eine wahnsinnige Zeit ist, müssen wir natürlich auch beachten, dass es in den 2000 Jahren auch eine christliche Traditionsgeschichte gibt, in der man die Aussagen, die vor 2000 Jahren passiert sind, immer und immer wieder auch interpretiert und umdeutet. Und das ist manchmal sogar so passiert, dass man in einem gewissen Jahrhundert bestimmte Texte so deutete, Religion ist dann Staatsreligion geworden und dann musste auch Religion sich dem Staat anpassen und dann durfte man nichts auslegen oder deuten, was vielleicht sogar geschadet hätte. Und so gibt es eine Traditionsgeschichte, unter der wir heute noch, naja, eigentlich leiden, weil dadurch auch eine Art von Theologie häufig aufgekommen ist, die dem, was Jesus damals gesagt hat, gar nicht gerecht wird. Denn irgendwie muss es ja einen Grund dafür geben, warum manche Menschen heute ein Gottesbild haben, das eigentlich nichts mit der Bibel zu tun hat. Ein Beispiel. Heutzutage versuchen wir, viele Texte von damals zu vergeistlichen. Also wir lesen das nicht mehr wortwörtlich, sondern wir übertragen das auf unsere Situation heute. Wir müssen nur dabei darauf achten, dass die Übertragung auch eigentlich noch dem Kontext entspricht. Das, was es eigentlich mal ausgesagt hat. Also zum Beispiel hat Jesus damals gesagt, wenn er sich mit den Menschen getroffen hat, dass er gekommen ist, um die Gefangenen frei zu machen. Und was haben die Zuhörer gedacht? Naja, die haben gedacht, dass Jesus gekommen ist, um die Gefangenen, die in einem Gefängnis sitzen, frei zu machen. Aber so deuten wir das heute nicht mehr. Heute sagen wir, Jesus ist gekommen, um uns von der Gefangenschaft der Sünde zu befreien. Aber damals hat keiner daran gedacht. Das wussten die ja gar nicht. Die haben an reale Gefangene im Gefängnis gedacht. Und ich gehe auch davon aus, dass Jesus die gemeint hat. Also, Texte heute zu vergeistlichen, da etwas hineinzulesen, das zu übertragen, das ist nichts Ungewöhnliches und das ist auch okay. Wir müssen nur aufpassen, dass wir bei der Deutung, bei der Übertragung zu heute nicht plötzlich etwas anderes draus machen, was Jesus gar nicht erzählt hat und was Jesus gar nicht gemeint hat. Und deshalb vielleicht das auch der Grund dafür sein kann, warum wir manche theologische Vorstellungen haben, die Gott gar nicht gerecht werden. Und das Gleichnis, was ich heute mal dafür benutzen möchte, ist das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Und meines Wissens gibt es von diesem Gleichnis nur eine einzige Deutung. Nämlich, es ist eine geistliche Deutung, eine Übertragung. Aber ich kenne keine wortwörtliche Deutung. Und ich muss zugeben, ich habe über die letzten Jahre auch dieses Gleichnis ausschließlich vergeistlicht übertragen. Und das hat auch Sinn gemacht. Das war auch eine ermutigende, frohe Botschaft, die auch dem Sinne Jesu entsprochen hat. Aber ich glaube, dass es in diesem Gleichnis um etwas anderes geht. Und das werde ich gerne euch heute mal mitgeben. Ich lese zunächst nochmal das Gleichnis, damit wir alle nochmal den Text gehört haben, so wie er in der Bibel steht. Es wird dann so sein, wie bei dem Mann, der ins Ausland reisen wollte. Er rief alle Verwalter zusammen und beauftragte sie, während seiner Abwesenheit mit seinem Vermögen zu arbeiten. Dem einen gab er 5 Goldstücke, einem anderen 2 und dem dritten 1, entsprechend den Fähigkeiten, die er bei ihnen voraussetzte. Danach reiste er ab. Der Mann mit den 5 Goldstücken war so erfolgreich bei seinen Geschäften, dass er die Summe verdoppeln konnte. Auch der, die 2 Goldstücke bekommen hatte, verdiente 2 hinzu. Der dritte versteckte sein Goldstück an einem sicheren Ort, weil er nichts riskieren wollte. Nach langer Zeit kehrte der Herr von seiner Reise zurück und forderte seine Verwalter auf, mit ihm abzurechnen. Der Mann, der 5 Goldstücke erhalten hatte, brachte 10 Goldstücke zurück. Er sagte: Herr, 5 Goldstücke hast du mir gegeben. Hier, ich habe 5 dazu verdient. Da lobte ihn der Herr: Du warst tüchtig und zuverlässig. In kleinen Dingen bist du treu gewesen. Darum werde ich dir größere Aufgaben anvertrauen. Ich lade dich ein zu meinem Fest. Danach kam der Mann mit den 2 Goldstücken. Er berichtete: Herr, ich habe den Betrag verdoppeln können. Da lobte ihn der Herr: Du warst tüchtig und zuverlässig. In kleinen Dingen bist du treu gewesen. Darum werde ich dir größere Aufgaben anvertrauen. Ich lade dich auch zu meinem Fest ein. Schließlich kam der mit dem 1 Goldstück und erklärte: Ich kenne dich als strengen Herrn und dachte, was ich auch immer verdiene, du nimmst es mir eh wieder weg. Und ich hatte Angst, das Geld bei irgendwelchen Geschäften zu verlieren. Deshalb habe ich es sicher aufbewahrt. Hier hast du es wieder zurück. Zornig antwortete ihm darauf sein Herr: Was bist du doch für ein Dummkopf? Wenn du schon der Meinung bist, dass es mir nur um Geld, um Gewinn geht, hättest du doch mein Vermögen bei einer Bank angelegt. Dort hätte es wenigstens Zinsen gebracht. Nehmt ihm das Geld weg und gebt es dem, der die 5 Goldstücke hatte. Denn wer das, was er hat, gewissenhaft nutzt, dem kann man noch mehr anvertrauen, bis er mehr als genug hat. Wer aber mit dem Wenigen nachlässig umgeht, dem wird man auch das noch nehmen. Und jetzt werft diesen nichtsnutzigen Kerl hinaus in die Finsternis, wo nur noch Verzweiflung herrscht. In der traditionellen Auslegung, weil es ja hier um den Originalbegriff Talente geht, in der traditionellen Auslegung haben wir das Wort Talente auch immer übertragen mit Fähigkeiten, Gaben und Fähigkeiten. Also Gott beschenkt uns mit verschiedenen Gaben und Fähigkeiten, teilt die zu, je nach Persönlichkeit, dem einen mehr oder weniger. Aber wenn man sich mal so die Summen anschaut, ein Talent, das waren damals 15 Jahresgehälter, wenn wir das mal reinziehen, dann verteilt Gott hier also nicht nur so ein bisschen, sondern er verteilt eine richtig große Menge. Und dann legen wir das so aus, dass wir sagen: Naja, und wenn du das dann treu einsetzt und was draus machst aus deinen Talenten und Fähigkeiten, dann segnet Gott das und packt da noch richtig was drauf. Aber bei dem dritten Verwalter, der sagt: Na, ich mache da mal lieber nichts draus, ich will kein Risiko eingehen und das nur vergräbt, den bestraft Gott dann auch noch und sagt: Du Dummkopf, und werft ihn raus, da wo nur noch Heulen und Zähneklappern ist. Also, wer nichts aus seinen Gaben und Fähigkeiten macht, wer einfach sein Leben so den Bach runtergehen lässt, da kann Gott nicht daneben stehen und sagen: Hast du gut gemacht. So ist die eigentliche Deutung über Jahrhunderte. Und ich kenne gar keine andere. Bis ich mal über etwas gestolpert bin und festgestellt habe, eigentlich kann man das ganz, ganz anders lesen, wenn man es so liest, wie es da steht. Wie schon erwähnt, ursprünglich war der Begriff Talent eine Gewichtseinheit und später eine Währungseinheit. Und ich nannte sogar schon die Währung, ein Talent stand für 15 Jahresgehälter. Also eine unvorstellbare Summe für die Zuhörer von damals. Und wenn Jesus von einem Talent spricht und ihm dann die Zuhörer dort damals, vor 2000 Jahren, zuhören, dann hat da keiner dabei an Gaben und Fähigkeiten gedacht. Sondern haben sie alle eine Menge Geld gedacht. Und was lernen wir dann daraus? Über wenig bist du treu gewesen, deshalb werde ich dich über Großes setzen. Und dann kommt der dritte Verwalter, so als Negativbeispiel, und der sagt ja auch noch: Ich habe Angst vor dir gehabt. Und er wird dann auch dafür sogar noch bestraft. Spätestens da hätten wir doch eigentlich stutzig werden müssen, ob das denn überhaupt unserem Gottesbild entspricht. Dass Gott also Leistung belohnt und Faulheit bestraft. Und ehrlich gesagt, den Vers 30, den letzten Vers, den habe ich immer gerne weggelassen, weil der irgendwie nicht reinpasste. habe ihn schon erwähnt, und jetzt werft diesen nichtsnutzigen Kerl hinaus in die Finsternis, wo nur noch Verzweiflung herrscht, als hätte Gott das so gesagt. Das passt doch gar nicht. Und dann schauen wir uns nochmal die Beträge an. Ja, 15 Jahresgehälter, ein Talent, eine Menge Geld. Es gibt ja einem 5 Talente, also 5 mal 15 Jahresgehälter. Das sind 75 Jahresgehälter. Das ist mehr, als ein Mensch im Leben überhaupt verdienen kann. Und ich habe mich gefragt, was mögen denn damals die Arbeiter und die Bauern und die Hausfrauen dabei gedacht haben, wenn sie von solchen Summen hören? Mögen die gedacht haben, Mensch, ist aber nett von dem Herrn, dass der den Leuten so viel Geld zur Verfügung gibt. So großzügig ist, ein bisschen total unrealistisch, aber eine Menge Geld, was man da bekommt. Ich glaube, die haben eher gedacht, die reichen Geldsäcke, die haben total die Bodenhaftung verloren. Und dann schauen wir uns mal die Geschäftspraktiken an, von denen hier die Rede ist. Und die Geschäftspraktiken finde ich, ehrlich gesagt, aus der Perspektive betrachtet, moralisch sehr bedenklich. Denn wie kann man denn bitte in kurzer Zeit dieses Vermögen verdoppeln? Also entweder waren die Verwalter genial oder, was ich für wahrscheinlicher halte, die haben Wucherzinsen genommen. Und Wucherzinsen waren damals verboten. Die Leute, die das hörten, die kannten das Gesetz aus den Mosebüchern. Und in den Mosebüchern steht, wenn dein Bruder neben dir verarmt und nicht mehr bestehen kann, so sollst du dich seiner annehmen wie eines Fremdlings, dass er neben dir leben könne. Und du sollst nicht Zinsen von ihm nehmen, noch Aufschlag. Denn du sollst ihm dein Geld nicht auf Zinsen leihen, noch Speise geben gegen Aufschlag. Also ich glaube, die Zuhörer werden damals nicht gedacht haben, Mensch, die anderen beiden, die waren aber schlau, die haben aus 5 Millionen mal 10 Millionen gemacht, sondern die werden sich gedacht haben, typisch Geldadel, die sich auf unserem Rücken ihre Millionen zusammenholen. Und genau das war damals ja gang und gäbe. Die Leute damals litten unter diesen Machenschaften der Reichen. Nicht zuletzt der reichen römischen Besatzungsmacht. Viele Zuhörer von Jesus waren damals Opfer genau solcher Geschäftspraktiken. Und wir lesen, dass ein armer Bauer, der zum Beispiel eine Fehlernte hatte, musste sich von einem Reichen Geld leihen. Und wenn er dann nochmal eine Fehlernte hatte, dann hatte er ein echtes Problem. Nämlich automatisch ist er in die Schuldknechtschaft gefallen. Und wisst ihr, was das bedeutete? Der musste sein Leben lang auf seinem eigenen Feld schuften und durfte nichts mehr behalten. Deshalb die reichen Geldsäcke, die sich auf unserem Rücken ihre Millionen zusammenraffen. Damals bekam man ja wirklich Geldsäcke. Und wirklich auf unserem Rücken, denn die mussten schuften auf ihren Feldern, auf ihren eigenen Feldern und durften nichts mehr behalten. Die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer. Das ist genau das, was die Zuhörer von damals gehört haben. Und jetzt müssen wir uns nochmal die Einstellung des Herrn anschauen, wo wir gerne draus machen, dass das Gott wäre. Aber ich glaube nicht, dass das Gott ist in dem Gleichnis. Wenn hier von einem Herrn geredet wird, dann ist das einer dieser reichen Geldsäcke. Wie wird denn die Einstellung von diesem Herrn charakterisiert? Im Text heißt es, wer hat, dem wird noch mehr gegeben, bis er in Fülle hat. Wer aber nichts hat, dem wird man auch noch das, was er hat, wegnehmen. Genau das, was ich gerade von den Bauern erzählt habe. Und das soll Jesus ernsthaft gesagt haben? Das soll die Einstellung von Gott sein? Welcher Charakter wird denn tatsächlich hier beschrieben? Welche Art von Charakter eines Herrn hören wir denn hier tatsächlich? Und da müssen wir gar nicht spekulieren, da brauchen wir nur den dritten Verwalter fragen, denn der sagt es ja selber im Text. Der dritte Verwalter sagt, ich kenne dich als strengen Herrn, was ich auch immer verdiene. Du nimmst es mir eh wieder weg. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und genau deshalb hatte er ja Angst. Und zu Recht, denn im Text heißt es, dass genau das dann passierte. Der Herr bestraft ihn, nimmt ihm alles weg, was er hat, gibt es denen, die schon eine Menge haben, und schmeißt ihn raus. Um es nochmal deutlich zu sagen, zornig antwortete ihm darauf sein Herr: Was bist du doch für ein Dummkopf? Wenn du schon der Meinung bist, dass es mir nur um Gewinn geht, hättest du doch mein Vermögen bei einer Bank anlegen können. Dort hätte es wenigstens Zinsen gebracht. Nehmt ihm das Geld weg und gebt es dem, der die 5 Goldstücke hatte. Die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer ärmer. Denn wer das, was er hat, gewissenhaft nutzt, dem kann man noch mehr anvertrauen, bis er mehr als genug hat. Wer mit dem Wenigen nachlässig umgeht, dem wird man auch das noch wegnehmen. Und jetzt werft diesen nichtsnutzigen Kerl hinaus. Also, von welcher Person, von welcher Art von Herr wird denn hier geredet? Ich glaube, dass die Menschen von damals genau diesen reichen Pinkel vor sich hatten, der oft weg ist, der eine Menge Sklaven hat und wenn er wiederkommt, dann nur ein Thema, nur ein Ziel, noch mehr Geld. Und genau das ist das, was damals das Publikum mit der römischen Besatzungsmacht empfunden hat. Und das soll nun der Gott sein, den Jesus uns hier mitgeben möchte? Sagt Paulus nicht, dass Jesus für uns sein Blut gegeben hat? Heißt es nicht im Evangelium, dass es die frohe Botschaft ist, dass wir eben ohne Leistung gerettet werden, aus Gnade, obwohl wir es noch nicht mal verdient hätten, aber dass Jesus für uns ist? Ich frage mich, wie wir so lange so etwas hineindeuten konnten. Okay, versuchen wir mal eine Umdeutung. Um es ein bisschen einfacher zu machen, Jesus hat viele Gleichnisse damals erzählt. Und man kann Jesu Gleichnisse in 2 Kategorien einteilen. Die eine Kategorie heißt, was ich euch jetzt hier erzähle, ist ein Beispiel dafür, so tickt die Welt. Das, was du tagtäglich erlebst. Und dann kommt die zweite Kategorie. Aber ich erzähle dir jetzt mal, so tickt das Reich Gottes. Also es gibt 2 Gleichnisse. Einmal macht er deutlich, das, was ihr jeden Tag erlebt, so tickt die Welt. Aber ich erzähle euch, so ist das Reich Gottes. Und damit es für uns leichter ist, bringt Jesus meistens sogar noch eine Formel hinzu und beginnt ja sogar noch die Texte unmissverständlich und sagt, das Reich Gottes gleicht einem Senfkorn und so weiter. Oder das Reich Gottes, es gleicht einem Sauerteig. Damit wir gar nicht erst denken könnten, was meint denn Jesus jetzt? Dann sagt er es ja extra. Also das Reich Gottes ist so. Oder das Reich Gottes ist wie ein verborgener Schatz. Oder mit dem Reich Gottes ist es wie, wenn ein Mann Samen auf einen Acker sät. Oder wenn Gott sein Königreich aufrichtet, dann ist das so wie ein großes Hochzeitsfest. Also Jesus leitet ja quasi schon die Geschichten so ein, damit man nicht das fehldeuten kann. Und wenn es darum geht, welchen Charakter hat Gott denn? Dann eben nicht den Charakter von so tickt die Welt, sondern Gott ist wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Oder Gott ist wie der Herr im Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Oder Gott ist wie der Hirte im Gleichnis vom verlorenen Schaf. Da wird der Charakter von Gott definiert. Und das ist eben nicht so, wie er definiert wird in dem Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Denn dieses Gleichnis gehört zur Kategorie, so tickt die Welt. Und unter dieser Ungerechtigkeit lebst du. Aber jetzt erzähle ich dir mal von einer anderen Welt, nämlich vom Reich Gottes. Und das ist deine Hoffnung. Das ist das, wozu ich dich ermutigen will, weil es nicht immer so bleiben wird. um diese frohe Botschaft von Gott noch mal ein bisschen zu verdeutlichen, muss man sich auch noch mal das Denken von damals in Erinnerung rufen. Wenn die Menschen damals von der Vergangenheit gesprochen haben, dann hatten sie das Gefühl, das ist ein gewisser Zeitstrahl, der hat einen Anfang, aber der hat eben auch ein Ende. Also die Vergangenheit, es liegt quasi hinter uns, es ist ein abgeschlossener Zeitraum, auf den wir keinen Zugriff mehr haben. Es ist ja auch vorbei, ich kann da nicht mehr zurückspulen. Und man dachte, die Zukunft ist quasi auch ein gewisser Zeitstrahl, hat auch einen Anfang und ein Ende, aber da haben wir noch keinen Zugriff drauf. Ich weiß nicht, was in dem nächsten Jahr passiert oder in der nächsten Woche. Ich weiß noch nicht mal, was in der nächsten Sekunde passiert. Und insofern war die antike Vorstellung von der Gegenwart, dass die Gegenwart ist letzten Endes nur ein kurzer Moment, der Vergangenheit und Zukunft voneinander trennt. Aber ich habe weder Einfluss mehr auf die Vergangenheit und ich habe auch keinen Einfluss auf die Zukunft. Das war aber nicht die Vorstellung, die Jesus hatte von der Vergangenheit und von der Zukunft. Sondern Jesus predigt und sagt, die Vergangenheit ist ein Zeitraum, in der eine ganze Menge Dinge passieren. Und auch die Zukunft ist ein Zeitraum, in der auch eine ganze Menge passieren wird. Und die Gegenwart ist quasi eine Schnittstelle zwischen Vergangenheit und Zukunft, aber eben auch ein Zeitraum. Und zwar ein Zeitraum, in dem Ereignisse ihre Auswirkungen haben, die aus der Vergangenheit kommen. Und das ist genau das, was wir heute auch erleben. In meiner Kindheit ist irgendwas passiert, letzte Woche ist irgendwas passiert, da bin ich ungerecht behandelt worden und da schleppe ich in meiner Gegenwart noch mit mir rum. Also in der Gegenwart existieren immer noch Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, aber immer noch Auswirkungen in der Gegenwart haben. Aber Jesus sagt, das Tolle ist, das Reich Gottes, die Zukunft, die ist nicht erst irgendwann, sondern die Zukunft hat schon eine Schnittstelle zur Gegenwart. Denn hier, heute, im Hier und Jetzt, könnt ihr schon Anteil haben an Dingen, die eigentlich erst in der Zukunft liegen. Und wie beschreibt er das? Denn das Himmelreich ist doch schon mitten unter euch. Das heißt, das Himmelreich, das Reich Gottes, von dem ich euch erzähle, wo es später einmal nur noch Gerechtigkeit geben wird, wo es kein Leid mehr geben wird, wo es keine Angst mehr geben wird, keinen Schmerz mehr geben wird. Das kannst du durch mich, weil ich doch schon da bin, im Hier und Jetzt, kannst du das durch mich auch schon in der Gegenwart erleben. Und das ist auch das, was die Menschen erlebt haben. Jesus hat damals Menschen geheilt, Wunder getan, eigentlich etwas, was nur im Reich Gottes möglich ist, aber durch ihn schon in der Gegenwart erlebt werden kann. Und deswegen macht Jesus Mut, das, was eigentlich zukünftig erst kommt, das Reich Gottes, ist durch den Glauben an mich aber im Hier und Jetzt schon erlebbar. Und deshalb könnt ihr erleben, dass manche Ungerechtigkeit nicht immer so bleiben wird, sondern durch Gottes Hilfe im Hier und Jetzt manche Ungerechtigkeit zur Gerechtigkeit wird oder manche Schmerzen geheilt werden können oder manche Angst genommen wird, dass ihr auch schon ein Stück Frieden im Hier und Jetzt erleben könnt. Und das ist das Reich Gottes. Also, wir haben in der Bibel zwei Kategorien von Geschichten, die Jesus erzählt, um einmal deutlich zu machen, schaut mal, so tickt die Welt. Mit all ihrer Ungerechtigkeit, mit ihrem Leid, mit den Schmerzen und mit der Angst. Aber, und jetzt erzählt er andere Gleichnisse. So wird das Himmelreich sein. So wird das Reich Gottes sein, in dem ich euch einlade, einmal sein zu dürfen. Und wenn ihr daran glaubt und wenn ihr einem noch mächtigeren vertraut als die reichen Herren, wenn ihr einem noch mächtigeren vertraut, werdet ihr sogar manches aus dem Reich Gottes schon heute im Hier und Jetzt erleben können. Denn siehe, ich bin schon mitten unter euch. Das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Verzweifle also niemals, wenn du unter manchen Auswirkungen der korrupten Welt leidest. Denn das wird nicht immer so bleiben. Jesus setzt hier einen Punkt und sagt, das Reich Gottes ist nahe. Siehe, ich komme bald.